Guten Morgen. Wer kennt diesen Mann? Das Simson, das ist richtig, genau. Es gibt zwei Eigenschaften, die den Simson am besten beschreiben. Wer kommt drauf? Sehr gut. Der Simson hatte Stärke, die er von Gott bekommen hat. Er hatte aber auch Schwächen.
Er war eigentlich fein.
Auch eine Schwäche. Genau, super. Dachte ich nicht, dass ihr so schnell draufkommt, aber top. Ja, es geht um Stärken und Schwächen. Wobei, ich finde den Begriff Schwächen so negativ und auch statisch. Also irgendwie, ja, ist halt so, kann ich nichts machen. Deswegen habe ich den Bereich Wachstumsbereiche genannt, weil wir können was tun. Wir können an unseren Schwächen arbeiten, wir können lernen und wir können wachsen. Zunächst möchte ich aber mal schauen, was es über Stärke so gibt. Ich habe mal gegoogelt, habe mal verschiedene Sachen nach Stärke gesucht und zum Beispiel der Duden hat eine sehr, sehr knappe Erklärung. Der sagt, Stärke ist körperliche Kraft, was ja auch stimmt. Die Psychologie, die ist ein bisschen ausführlicher und da heißt es, es sind positive Eigenschaften, die bestimmen, was wir tun, wie wir denken und fühlen und wie wir sind. Sie sind ein Dreiklang von Denken, Fühlen und Handeln und zeigen sich dementsprechend auch in unserem Verhalten, in unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Also ganz einfach gesagt, es sind Dinge, die du kannst. Stärken, Dinge, die wir können, die wir erlernt haben, die wir als Gabe vielleicht haben, die wir einsetzen können. Und ich denke, die meisten von uns kennen ihre Stärken und können mehr oder weniger damit umgehen. Was sagt nun die Bibel zu Stärke? Da habe ich verschiedene Verse gefunden. Und wenn ich jetzt beim Eingangsbild mal bleibe, beim Simson, erfahren wir, dass er eben diese körperliche Stärke von Gott geschenkt bekommen hat, mit dem Ziel, Israel zu befreien von den Philistern. Aber er hatte charakterliche Schwächen. Er hatte eine Schwäche für Frauen. Er hatte feige, hast du schon genannt, verschiedene charakterliche Schwächen, die ihn in seinem Dienst gehindert haben. Nachzulesen im Buch der Richter, Kapitel 13, Vers 16, bis 16. David schreibt im Psalm 28, 7a, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn traut mein Herz und mir ist geholfen. Ich möchte aber heute nicht so sehr über die Stärken sprechen, sondern über die Wachstumsbereiche. Ich habe da einige mitgebracht, von denen Gottes Wort sagt, dass wir darin wachsen sollen und Jesus ähnlicher werden können. Das sagt Paulus nämlich in Epheser 4, Vers 15, stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeglicher Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Was ist nun der erste Bereich? Der erste Bereich, wo wir wachsen können, ist die Erkenntnis Gottes. Und wir haben uns kurz vorher unterhalten. Thomas hat diesen Vers aus Petrus vorbereitet gehabt. Passt super. Die Erkenntnis Gottes. Da sollen wir drin wachsen. Du sollst in dieser Woche mehr über Gott wissen als letzte Woche. Das ist so die Aussage. Die Erkenntnis Gottes, darin sollen wir wachsen. Und was bewirkt die Erkenntnis Gottes? Als erstes bewirkt sie Gottesfurcht. Und damit meine ich nicht, dass wir Angst haben sollen vor unserem liebenden Vater, sondern wenn wir die Größe, Allmacht, Unendlichkeit und sein Wesen erkennen, wächst in uns die Ehrfurcht, der Respekt vor Gott. Und das bringt uns in Anbetung. Und das meint auch Jesus, wenn er von Gottes Furcht spricht. Da meint er Anbetung, die Anbetung Gottes. Jesaja versucht, das Wesen Gottes so ein bisschen in Worte zu fassen, begrenzt, wie wir Menschen so sind. Aber ich finde es ganz treffend. Kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Und kann jemand die Erdmassen in Eimer füllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer kann sein Lehrer sein? Wer hat ihn beraten? Also das ist nur ein Ausschnitt von der Größe Gottes. Und ich denke, allein dadurch werden wir in Ehrfurcht versetzt. Und die Größe Gottes bringt uns einfach in Anbetung. Der zweite Punkt ist Selbsterkenntnis. Wenn wir Gott erkennen, so wie er ist, dann erkennen wir uns Menschen. Ein Beispiel dafür ist Hiob. Nachdem Gott Hiob etwas offenbart hatte von seiner Allmacht, von seiner Weisheit, seiner Fürsorge und Gnade, brach Hiob zusammen und bekannte: Bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe, und bereue in Staub und Asche. Hiob 42, 5 bis 6. Petrus, als er erkennt, wer vor ihm steht, nämlich Jesus, sagt in Lukas 5, Vers 8: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Und Paulus, nachdem Gott ihn ins Licht gerückt hat, schreibt in Römer 7, die Verse 18 und 24: Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und in 24: Ich elender Mensch. Also die Größe und das Wesen Gottes bewirkt Selbsterkenntnis. Und als drittes bewirkt es Heilserkenntnis. Gotteserkenntnis und Heilserkenntnis können nicht voneinander getrennt werden, denn Gott ist ein Retter. Wer Gott erkennt, erkennt daher Gottes Heil, und wer Gottes Heil erkennt, empfängt dieses Heil und damit ewiges Leben. Erst wenn der Mensch Gott den Schöpfer und Erlöser erkennt, findet er seine Bestimmung und Sinn im Leben. David schreibt in Psalm 27, Vers 1: Der Herr ist mein Heil und mein Licht. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Jesaja spricht in Kapitel 29, Vers 19 von zunehmender Freude. Das ist der zweite Bereich, wo wir wachsen können. Und zwar schreibt Jesaja: Die Erniedrigten werden wieder Freude am Herrn erleben. Die Armen unter den Menschen werden über den Heiligen Israels jubeln. Psalm 16, Vers 11 sagt uns: Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Paulus schreibt in Römer 15, Vers 3: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und in Philipper 4, Vers 4: Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal. Freut euch. Also das ist ein Bereich, wo wir wachsen können. Und was man beobachten kann, ist, dass manche Menschen im Laufe ihres Lebens immer saurer werden. Das kann sein durch Umstände, das kann sein durch die Schläge des Lebens. Aber ich glaube, dass je älter wir werden, sollten wir den Höhen und Tiefen des Lebens ein Lachen abgewinnen können. Warum? Weil wir wissen, dass der Herr mit uns ist und dass er alles in seiner Hand hat. Ist das bei dir ein Wachstumsbereich? Bei mir auf jeden Fall. Der nächste Wachstumsbereich ist Glauben. Die Bibel hat ganz viele Stellen zu diesem Thema. Und ich denke, dieser Wachstumsbereich betrifft alle Lebenslagen. Aber egal welcher Wachstumsbereich, wir kommen um einen Vers nicht rum. Den haben wir auch in einem Lied, zumindest mal eine Zeile davon gesungen, in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und da sagt Jesus, ich bewirke das in euch. Und da ist die Frage jetzt, wie kann Glauben wachsen? Zum Ersten durch Buße. Buße ist ein altes Wort. Viele kennen das vielleicht gar nicht mehr. Es ist ganz einfach, eine 180-Grad-Sinnesänderung. Damit fängt es an. Und dann gibt es noch 5 weitere Faktoren, die unseren Glauben wachsen lassen. Und zwar Gebet. Das Gebet, der Atem unseres Geistes. Lesen in Gottes Wort, also in der Bibel, ist die Nahrung für unseren Geist. Vertrauen ist die Ruhe für unseren Geist. Wie kann ich Gott vertrauen und woher weiß ich, dass Gott es gut mit mir meint? Ich denke, da kann uns Psalm 37, die Verse 5 bis 7, eine große Hilfe sein. Da schreibt David: Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages, und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Mittagssonne. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht, und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Das ist Vertrauen, in Gott ruhen. Als Viertens weitersagen. Das ist die Bewegung, der Sport für unseren Geist. Und Epheser 6, Vers 15 sagt: Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Und als Fünftes die Gemeinschaft. Glaube wächst in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Und die Gemeinde ist die geistliche Familie. In Hebräer 10, 24 bis 25 lesen wir: Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Der Glaube berührt alle Bereiche unseres Lebens. Und hoffentlich gerätst du heute nicht mehr so in Panik wie früher, weil dein Glaube gewachsen ist und weil du weißt, dass der Herr für dich ist. Der nächste Bereich, wo die Bibel uns zeigt, ist Einfluss. Psalm 71, Vers 21 lesen wir: Du wirst mein Ansehen vor den Menschen wiederherstellen. Du wendest dich mir zu, erneut zu und tröstest mich. Und in Lukas 2, 52 lesen wir: Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter, und Gunst bei Gott und den Menschen. Jetzt ist die Frage, kommen wir mit unseren Mitmenschen zurecht oder fällt es uns schwer? Ich denke, da ist es angebracht, Jesus als Vorbild zu nehmen. Es heißt, er nahm zu an Gunst bei Gott und den Menschen. Er kam mit seinen Mitmenschen zurecht. Er hat sie positiv beeinflusst. Sie wollten ihn hören. Und da können wir ihn als Vorbild nehmen. Und ich hoffe, dass ich noch nicht das Maximum meiner Möglichkeiten erreicht habe, das Leben von anderen zum Guten zu beeinflussen. Dies kann ich aber nur durch die Hilfe des Heiligen Geistes, der in mir ist. Aus mir heraus habe ich keine Chance. Durch eigene Kraft werde ich meinen Einfluss nicht in positivem Sinne erweitern können, sondern der Heilige Geist wirkt es in mir. Der nächste Bereich ist Liebe zueinander. In 1. Thessalonicher 3, Vers 12 und 1. Thessalonicher 4, 9 bis 10 erfahren wir: Und wir bitten den Herrn, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, damit sie so groß wird wie unsere Liebe zu euch. Und die nächste Bibelstelle: Dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Ist doch ein super Zeugnis für eine Gemeinde, oder? Hätte ich auch gerne. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben, und das befolgt ihr auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden. Also ein Bereich, wo wir wachsen können. Und ich denke, es wäre schrecklich, wenn ich die letzten Tiefen der Liebe zu Gott, zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinen Freunden, zu meinen Geschwistern in der Gemeinde oder zu meinen Mitmenschen schon erreicht hätte. Paulus schreibt hier auch von der Liebe zu allen Menschen. Und er betont auch hier diese hilfsbereite, aufopfernde Liebe. Musst du hier noch wachsen? Ich schon. Ich habe da noch ganz viel Nachholbedarf. Der nächste Bereich wäre Einheit. Epheser 2, von 20 bis 22 sagt uns: Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Du und ich sollten lernen, immer besser mit unseren Geschwistern, mit anderen Christen, aber vor allem mit denen in unserer Gemeinde auszukommen. Ist dies möglich bei all der Vielfalt, bei all der Unterschiedlichkeit? Auf jeden Fall, behaupte ich. Und warum weiß ich das so genau? Weil Jesus für uns gebetet hat. Jesus hat vor 2000 Jahren ein Gebet gesprochen, und das möchte ich vorlesen. Wir finden es in Johannes 17, 20 bis 23. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin, und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast, und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Was für eine Fürbitte, was für ein Gebet und wie viel Zusagen in diesem kurzen Gebet stecken. Wir werden Gott, mit Gott, dem Vater, eins sein, mit Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer Himmels und der Erde, werden wir eins sein, durch die Liebe. Die Welt, also unser Umfeld, wird Jesus erkennen und glauben. Und unser Umfeld wird begreifen, dass Gott sie liebt. Der nächste Bereich, wo wir wachsen können, ist Weisheit. Und zwar lesen wir in Lukas 2, 52, dass Gott sich wünscht, dass er uns diese Weisheit, seine Weisheit mitteilt. Streben wir nach Weisheit? Weisheit ist ein wichtiges Thema, in dem es um ganz praktische Dinge geht. Wie kann mein Leben gelingen? Wie kann ich gute Entscheidungen treffen? Und darauf Antworten zu finden inmitten der Flut individueller Lebenskonzepte, Bücher, Ratgeber, ist sehr herausfordernd. Deswegen empfehle ich die Bibel. Ein Buch, ein Rat, ein Gott. Und die Bibel hat ganz viel zum Thema Weisheit zu sagen. Ich denke, das bekannteste ist Salomo. Er hat die Weisheit direkt von Gott bekommen, weil er darum gebeten hat. Und so lesen wir in Sprüche 2, Vers 6, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. In Sprüche 4, Vers 5, erwirb Weisheit, erwirb Einsicht, vergiss sie nicht und weiche nicht von der Rede meines Mundes. Sprüche 16, 16 sagt, Weisheit erwerben ist besser als Gold und Einsicht erwerben edler als Silber. Und in Sprüche 24, 14, merke dir, genauso wohltuend ist Weisheit für dein Leben. Wenn du sie gefunden hast, dann hast du eine gute Zukunft und deine Hoffnung wird nicht enttäuscht. Wenn du nun sagst, naja, der gute alte Salomo hat vor 3000 Jahren gelebt, und das ist alles so im Alten Testament, habe ich noch was. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Jakobus 3, Vers 17. In Kolosser 4, 5 bis 6. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Und Epheser 1, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Also ganz authentisch für die neutestamentliche Gemeinde. Wir sollen nach Weisheit, und zwar nach der Weisheit Gottes streben. Ich könnte hier noch weitermachen, aber ich glaube, das unterstreicht, wie wichtig Gott das Thema Weisheit ist. Der nächste Bereich ist Gnade. In Gnade können wir wachsen. Und das lesen wir in 2. Petrus 3, Vers 18. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Gnade ist eine der Grundeigenschaften Gottes. Die Gnade, die Gott uns, den Gläubigen und der gesamten Menschheit ohne Vorbedingung schenkt, bildet den Kern der christlichen Botschaft. Wenn die Bibel von Gnade spricht, schwingt immer Gottes tiefe Zuneigung und Wohlwollen zu uns Menschen mit. In Jesaja Kapitel 54, Vers 10 lesen wir, Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken, verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Also eine Zusage, ein Versprechen von Gott selbst, dass seine Gnade nie von uns weichen wird. Die Botschaft von Jesus ist eindeutig. Gott liebt Menschen, ohne dass sie es sich verdienen können und sich es auch nicht verdienen müssen. Nicht, wenn der Mensch gut, brav, tugendhaft und das komplette Gesetz hält, liebt Gott ihn. Nein, Gott liebt bedingungslos, weil er es so will. Und er erwartet keine Gegenleistung dafür. Man muss nicht vorher etwas leisten, um zu ihm kommen zu können. Du musst niemand sein und du musst niemanden kennen, der dich vermittelt. Du kannst einfach zu Gott kommen. Das ist Gnade. Und zwar auch im Bewusstsein unserer Schwächen, im Bewusstsein unseres Versagens, im Bewusstsein unserer Fehler. Genau da brauchen wir die Gnade am meisten. Und da sagt Gott, komm, lauf nicht weg, sondern komm. Das Leben und Sterben von Jesus sollte der endgültige Beweis sein, dass die Liebe und Gnade Gottes zu den Menschen so unendlich groß ist. Wenn du und ich immer nach dem Prinzip leben, Gott und die Menschen durch Leistung und Frömmigkeit beeindrucken zu wollen, dann weisen wir damit Gottes großes Geschenk zurück und behaupten, wir können es selber. Das ist keine Gnade. Gnade ist bedingungslos. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich bin für die Gnade Gottes in meinem Leben zutiefst dankbar. Und ich bin auch dankbar für die Gnade, die mir geschenkt wird, wenn ich versage. Ist Gnade ein Kennzeichen unseres Lebens? Da muss ich noch gewaltig zulegen. Gottes Wort sagt auch, wir können im materiellen Bereich zunehmen. Sprüche 13, Vers 11 sagt uns, das ist falsch, ich lese es nur vor, schnell erworbener Reichtum ist auch schnell wieder dahin. Reichtum, der hart erarbeitet wurde, wird noch größer. Ich kenne da nicht viele Menschen, die hier keinen Bedarf hätten. Eine andere Übersetzung sagt, Vermögen, das auf nichtige Weise erworben wird, vermindert sich. Wer aber allmählich sammelt, vermehrt es. Und hier erfahren wir, dass die Bibel gar nichts gegen Vermögen hat. Das hören wir doch als Schwaben gerne, oder? Die Bibel hat überhaupt nichts gegen Besitz und gegen Vermögen, sondern es geht vielmehr darum, wie man wohlhabend wird. Es gibt Menschen, die werden auf nichtige Weise, so wie das Wort Gottes es beschreibt, auf nichtige Weise wohlhabend. Und sie häufen Vermögen an durch Unterdrückung, durch Ungerechtigkeit, Lügen, Erpressung, Glücksspiel, Spekulationen auf Kosten Dritter und so weiter. Und gegen das hat Gott sehr wohl was. Und deshalb fordert uns die Bibel auch auf, für uns und unsere Familien zu sorgen, zu arbeiten, fleißig zu sein und sogar unser Geld anzulegen. Wir haben zwei Gleichnisse, die Jesus erzählt, einmal in Matthäus 25, 14 bis 30, die 5, 2 und 1 Talente, die verteilt werden, und die Diener sollen sie anlegen und Gewinn machen. Und in Lukas 19, 11 bis 27 erzählt Jesus ein weiteres Gleichnis von 10 Dienern, denen Geld gegeben wurde, das sie anlegen sollen. Also auch da sagt die Bibel, es ist nicht falsch, sondern es ist darauf zu achten, wie wir Vermögen anhäufen. Paulus schreibt den Gläubigen aus Ephesus in Apostelgeschichte 20, 35, Damit wollte ich euch zeigen, dass man hart arbeiten muss, um auch noch den Armen etwas abgeben zu können. Ich kann also nur helfen und was abgeben, wenn ich was habe. Und deswegen kann ich hart arbeiten und kann auch Vermögen bilden und kann den Armen dadurch helfen. Wohlstand, der allmählich auf und auf richtige Weise erworben wird, nimmt auch das Herz nicht gefangen. Wer auf falsche Weise sein Vermögen erwirbt oder anhäuft, der wird ein Sklave des Mammon und muss hilflos zusehen, laut Gottes Wort, wie es wieder verloren geht. Der Gerechte ist aber großzügig und hilft auch anderen mit seinem Besitz. Und jetzt ist die Frage, was ist denn überhaupt das Ziel von Wachstum? Warum sollen wir wachsen? Warum sollen wir uns weiterentwickeln und nicht einfach mit dem Ist-Zustand zufrieden sein? Ich glaube, hier gibt es zwei Punkte. Wenn wir uns geistlich, menschlich, aber auch materiell weiterentwickeln, haben wir viel mehr Möglichkeiten, unser Umfeld positiv zu beeinflussen. Und der zweite Aspekt ist Fruchtbringen. Jesus spricht von Fruchtbringen, und zwar in Markus Evangelium erzählt er ein Gleichnis vom Seemann. Der Seemann sät den Samen aus und der fällt auf ganz unterschiedliche Böden. Auf steinigen Boden, auf dornigen Boden, auf den Weg und auf guten Boden, auf fruchtbaren Boden. Und Jesus erklärt dann seinen Jüngern, was er damit gemeint hat und schließt diese Erklärung mit folgender Aussage. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Markus 4, Vers 20. Und Frucht bringen ist bei Jesus immer ein Ausdruck dafür, dass sich Menschen auf den Weg machen und sich aktiv einbringen. Wenn du dich aktiv einbringst in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in deinem Umfeld und nicht nur die Hände in den Schoß legst und nicht nur konsumierst, dann ist es das, was Jesus damit meint. Frucht bringen heißt, unser Umfeld positiv zu beeinflussen. Allerdings brauchen wir auch beides. Wir müssen diese konsumierende Haltung bei Jesus einnehmen und von ihm empfangen. Er legt in uns die guten Werke, die er vorbereitet hat. Und das Zweite, sich aufmachen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, weil jeder hat unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Möglichkeiten, die Gott ihm zur Verfügung stellt. Es geht bei dem Wachstum nicht nur um das Wissen oder Vermögen anzuhäufen, sondern es geht darum, Gott das, was Gott uns gibt, letztendlich wieder für ihn und zu seiner Ehre einzusetzen und damit Gott die Ehre zu geben und anderen Menschen damit zu dienen. Das lehrt uns die Bibel, deswegen sollen wir uns weiterentwickeln. Nicht nur für uns, sondern eben, um auch anderen damit zu dienen und vor allem Gott die Ehre zu geben. Es gibt sicherlich noch mehr als diese neuen Bereiche, in denen wir wachsen können. Die Bibel ist so praktisch und für das reale Leben geschrieben. Deswegen meine Aufforderung, nimm dir Zeit vor Gott und bitte ihn darum, dass er dir zeigt, in welchem Bereich du noch wachsen solltest. Du wirst über die positive Veränderung erstaunt sein, die dadurch in deinem Leben eintritt. Ich möchte beten. Herr Jesus, dein Wort ist so praktisch und so real und wir können so viel daraus lernen, Herr. Ich danke dir, dass du uns hilfst, dass wir in den Bereichen, wo wir noch Nachholbedarf haben, dass wir wachsen, Herr. Und dass wir das, was du uns zur Verfügung stellst, sei es an Gaben, sei es an Fähigkeiten oder auch Materielles, Herr, dass wir es einfach dir zur Verfügung stellen. Dass wir dir zur Ehre damit arbeiten und vor allem unseren Mitmenschen dadurch dienen. Ich danke dir, dass du dein Wort an unseren Herzen segnest und dass du uns fähig machst, Herr, gute Diener, gute Verwalter zu sein in deinem Werk. Amen.